Andreas Schett hat die Musikbanda Franui gegründet. Markus Krahler ist ihm künstlerisch zur Seite gestellt. Beide sind die Macher eigentlich von dem ganzen Unternehmen. Kann man sagen, Franui ist noch ein Geheimtipp oder schon längst eine Bildungslücke, wenn man es nicht kennt?
Das ist schwer zu beurteilen von innen. Wir haben uns vor 25 Jahren gegründet in einem kleinen Dorf namens Innervielgraten in Osttirol. Und wir sagen immer, wir haben ja heuer 25-Jahr-Jubiläum gefeiert, oder eigentlich 2018, also im letzten Jahr. Und wir haben dort auf diese Frage, die Sie jetzt gestellt haben, meistens geantwortet, wir sind völlig absichtslos von einer Kuhflade in die nächste gestiegen. Also bei uns ist wirklich vieles so, hat sich so ergeben, die Besetzung, welche Projekte wir gemacht haben, wie wir zu den Sachen gekommen sind. Aber es ist ganz schön organisch immer so weitergegangen. Deswegen wissen wir es auch nicht, ob wir jetzt Geheimtipps haben oder...
Aber nebenher sind Sie nicht mehr im Kuhstall tätig.
Also im Kuhstall sind wir lange nicht mehr tätig, aber wir sind jetzt sozusagen vom Heustadel, wo wir den ersten Auftritt gemacht haben in Innervielgraten, schon relativ weit gekommen, sagen wir so.
Herr Krahler, sind Sie auch aus diesem unaussprechlichen Ort in Osttirol?
Ich stamme nicht daher, meine Familie stammt auch aus Osttirol. Ich bin in anderen provinziellen Verhältnissen aufgewachsen, aber also das Prägende ist schon natürlich diese Gegend, also die Herkunft und diese dörfliche Struktur, aus der man kommt, ja.
Und ich denke, dörflich fing die musikalische Karriere von Franui auch an. Man liest überall, dass sie bei Beerdigungen ganz wichtig waren. Trauermärsche, also.
Wir haben alle einen Bezug zur Blas- und Volksmusik der Alpinen. Ein prägendes Erlebnis für mich als junger Trompeter war tatsächlich diese Trauermarschmusik, weil diese Musik Witz hat und Tiefe und Trauer und zwischen diesen Polen alles, was man sich auch noch ausdenken kann an Schattierungen. Wir erzählen da oft, dass das ist eine wahre Begebenheit, wenn man es erzählt auf der Bühne, dann glauben die Leute, das ist eine Pointe. Aber es ist tatsächlich so, dass man in Innervielgraten bei der sogenannten Kriegergedächtniskapelle nimmt die Musikkapelle Aufstellung und dann hat's mitunter 27 Grad minus oder 23 Grad minus. Und dann kommt dort, wo das Wasser rauskommt bei der Trompete, ist ein Eiszapfen. Und dann sagt der Kapellmeister, wir spielen Nummer 17. Das ist die Nummerierung im Trauermarschbüchlein. Den Trauermarsch sagt man nicht mit dem Titel, sondern nur mit der Nummer an, was wahrscheinlich auch dem Wetter zuzuschreiben ist. Dann schlagt man auf 17 und dann steht da zum Beispiel Teure Mutter, heißt der Trauermarsch dann. Und dann macht der hohen Spieler da hinten noch einen Witz und die lachen da und da drüben beim Grab, 30 Meter weiter, weinen die Angehörigen und dann wird es angesetzt und dann auf diesem kalten Instrument wird ein Trauermarsch gespielt. Das ist tatsächlich eine unglaubliche Szenerie und das ist musikalisch schon sowas wie eine Uridee von dem, was wir mit unserer Musik sagen wollen. Wir wollen, dass die Musik viele Gedanken und Gefühlszustände in einem Moment einschließen kann. Und dass es nicht so eindeutig ist, was wir jetzt da ansprechen wollen. Wir wollen nicht Musik machen, die nur aufs Hirn geht oder nur aufs Herz geht oder nur auf den Bauch geht. Wir wollen vieles zugleich.
Herr Krahler, nach dem Trauermarsch geht man in die Wirtschaft und feiert die Laich. Tanzmusik könnte man in der Besetzung, die 10 Musiker, natürlich spielen.
Ursprünglich ist unsere Besetzung eigentlich die sogenannte die Tanzl-Musikbesetzung. Also so, da kann man trefflich alpine Volksmusik spielen damit, also Tanzmusik. Mir erzählen auch immer die Tatsache, dass vom Friedhof, der eine rechteckige Fläche beschreibt, zum Tanzboden, der wiederum eine rechteckige Fläche ist, ist es nicht sehr weit. Eben deswegen erzählen wir auch, dass wenn man einen Trauermarsch viermal so schnell spielt, wird es ein Polka.
Zum Thema Bildungslücke noch. Mittlerweile spielen Sie überall auf großen Festivals, haben Preise bekommen. Letztes Jahr, 2018, den Preis der deutschen Schallplattenkritik, haben auch ganz viele CDs schon vorgelegt und veröffentlicht. Und ich finde, jede ist eigentlich ein Spaß sui generis. Also man hört es wirklich gern. Was ist denn das akustische Prinzip?
Der unverwechselbare Klang.
Schon, aber woraus besteht der?
Der besteht aus dem Zusammentreffen von Blechbläsern und Holzbläsern in Verbindung mit Streichern, Geige und Kontrabass und Volksmusik-Seiteninstrumenten. Das Hackbrett, Harfe und Zither. Und das ist, wenn wir beiden die Musik schreiben, ist immer noch große Freude, kommt auf, wenn man dieses Instrumentarium vor sich hat. Weil man, natürlich kennen wir uns alle jetzt wahnsinnig gut, wir wissen auch ganz genau, was jeder Musiker was ihm liegt und wir können wirklich für die Musiker schreiben, weil wir sie so gut kennen, aber es macht immer noch Freude, mit dieser Klangbatterie zu arbeiten. Das ist einfach ein super Instrumentarium.
Wir haben wirklich viel Spaß daran, so absurde Instrumentierungen zu machen, wo man eigentlich, darf man das, laut Lehrbuch der Instrumentation funktioniert das nicht. Es funktioniert aber trotzdem unglaublich gut und es macht uns auch sehr viel Spaß, wenn wir zum Beispiel ein Schumann-Lied dann übersetzen für unsere Besetzung und uns das zu eigen machen. Dann schaut man natürlich, dass man ausgewogen sein kann, aber es ist oft so, dass Trompete viel, viel leiser spielen kann wie ein sanfter Zitterschlag.
Wenn sie es kann, die Trompete.
Ja, wenn sie es kann.
Aber zum Beispiel, wir haben jetzt gestern hier bei dem Projekt mit der Anna Prohaska Webern gemacht, 3 Lieder von Webern. Und das ist wirklich super. Zitter, Tuba und so.
Das spricht auch dem Geist der Weberns natürlich. Also der
absurde Instrumentation. Das kommt dann schon zum nächsten Punkt. Sie spielen also nicht Volksmusik. Sie spielen so, als würde man denken, da kommen Leute, die spielen Volksmusik. Aber Sie haben schon gesagt, eben Anton Webern ist ja nun was ganz anderes eigentlich als Volksmusik, so wie wir es hören. Die Wurzeln sind vielleicht anders. Sie spielen Mahler auf ihre Art und Weise, Gustav Mahler. Und vor allen Dingen auch natürlich Franz Schubert. Und in Heidelberg werden Sie Franz Schubert spielen. Was erwartet das Publikum?
Also bei allen Liedbearbeitungen, die wir machen, steht zuerst die Liebe zum Stück, dass wir dieses Lied so wahnsinnig gern haben und dann dieses Lied genau lesen, genau verstehen wollen, wie das eigentlich geschrieben ist, den Interpretationsballast wegzubringen, das, was man auf den Aufnahmen hört, mal zu vergessen. Es gibt eine Geschichte von uns, der hat mit dem Liederabend in Heidelberg viel zu tun. Wir haben dem Publikum immer erzählt, dass wir einen bundesdeutschen Feriengast in Innerfilgraten kennengelernt haben und der hat uns dann überzeugt, dass wir nicht immer weiter Trauermärsche spielen sollen, sondern dass wir auch mal so uns Stücke anschauen sollen von einem gewissen Schubert. Wir haben natürlich nicht gekannt, Schubert, Franz Schubert. Und dann haben wir den ganzen Winter geprobt, die Stücke hergerichtet für uns und wie der große Auftritt kam, ist der Sänger nicht erschienen, weil er den Eingang ins Tal nicht gefunden hat oder wie auch immer. Und deswegen haben wir dann hingeschrieben, so hat es begonnen, Liederabend für Musik, Banda und einen verschwundenen Sänger. Und wir haben den Leuten wirklich das so erklärt, der ist nicht gekommen und deswegen müssen wir jetzt alles selber machen. Und das ist natürlich nicht so schön wie gesungen, aber es ist nun mal so. Und interessant ist, wenn der Gesang mal weg ist, dann passiert ja ein Perspektiven- oder ein Lichtwechsel. Man hat plötzlich ganz einen anderen Blick auf diese Musik. Es ist nicht ständig im Vordergrund stehend, ob die Stimme schön gezeigt wird.
Ob er verständlich singt.
Ob es irgendwo bröselt, ob er Probleme in der Höhe hat, was auch immer. Sondern es ist einfach nur die Musik da. Und das geht einfach so dahin. Es gibt nicht ständig Rubati, weil er atmen muss und was weiß ich was. Sondern einfach mal die Musik zu spielen. Und dann haben wir eben beschlossen, so machen wir es bis heute, dass wir manche Dinge einfach so in der Schönheit oder Genialität, wie die Musik eben ist, zelebrieren mit unserem Instrumentarium. Und manchmal schreiben wir eben alles neu sozusagen. Reharmonisieren, skelettieren, dünnen aus, bringen es in absurde Kombinationen, stellen alles um, kürzen, also was auch immer. Aber es passiert immer so mit großer Hingabe an das Material, von dem wir ausgehen. Das ist das Prinzip, glaube ich.
Das Erstaunliche ist ja, dass man die Urfassung, also den echten Schubert, tatsächlich immer noch erkennt. Er schimmert dann durch, manchmal nicht mehr, dann kommt er wieder. Hören wir uns doch mal ein kurzes Beispiel an aus dem Programm. Und zwar mein Lieblingslied aus dem Angebot, nämlich die Taubenpost. Und das hört sich dann als Franui so an. Thank you. Und der Sänger ist bei Ihnen oder wird in Heidelberg auch nicht kommen. Der wird Heidelberg nicht finden. Dafür bringen Sie einen Schauspieler mit. Der liest dann die Texte, die Schubert vertont hat.
Der liest die Texte. Und wir haben in dieser Geschichte, die der Andreas davor erzählt hat, beim Liederabend für den verschwundenen Sänger, haben wir irgendwann gesagt, ja, jetzt wird es nicht gesungen, sondern die Texte werden gelesen.
Und es wird nicht nur einfach trocken runtergelesen, sondern es wird auch teilweise mit der Musik verknüpft natürlich.
Den Schubert stellt man sich immer vor, dass er dann ganz gern ins Beisel geht und da Krüger trinkt und so weiter und dass da die Trauer dann auch sich irgendwie, die Trauer des Alltags irgendwie besänftigen lässt. Und sowas kommt aus der Musik, so wie Sie es machen, glaube ich, auch ganz gut raus.
Irgendjemand hat geschrieben, das gefühlte Wirtshaus in der Musik, das ist beabsichtigt, hat auch viel damit zu tun, dass man die Musik ja einmal vom Sockel stoßen muss. Und dann landet sie unweigerlich im Alltäglichen. Und da ist auch das Wirtshaus Teil des Szenarios. Also das ist ganz, ganz wichtig für diese Musik. Und da passiert eben, deshalb wollte ich vorhin noch sagen, da passiert was Wunderbares, nämlich, dass Leute im Publikum, die Musik ganz genau kennen, die Ausgangsstücke genau kennen, die freuen sich darüber, dass sie was völlig Neues erleben, weil sie das Stück eigentlich kennen. Es hat mal eine Klavierbegleiterin am Mozarteum in Salzburg, die kam nachher nach dem Konzert zu uns und sagt, sie begleitet dieses Lied Seligkeit seit 40 Jahren und erst heute hat sie es verstanden. Das hat uns wahnsinnig gefreut natürlich. Und auf der anderen Seite gibt es im Publikum Leute, die haben noch nie ein Schubert-Lied gehört. Und die denken sich dann, es ist gar nicht so übel. Man könnte sich das einmal anhören.
Was glauben Sie, hätte der Schubert dazu gesagt, wenn er Sie gehört hätte?
So wie wir das lesen und wie wir das schätzen, glaube ich, muss es dem Schubert gefallen. Also ich würde ihm raten.
Jemand hat mal gesagt, ich weiß nicht, ob Sie selber waren, Sie wären ein Umspannwerk von den Original Komposition zu dem, wie Sie es machen und zu der größeren Zugänglichkeit auch für Leute, die eben Schubert noch nicht kennen. Noch weniger Leute werden dann Mahler kennen. Gustav Mahler ist ein zweiter Lieblingskomponisten, mit dem Sie sich musikalisch auseinandersetzen und auf Ihre Weise ihn umsetzen.
Der Mahler ist unser Nachbar, sagen wir immer.
Rein physisch auch.
Ja, natürlich seelisch sowieso, aber wenn man von Innerfilgraten aus über den Berg geht, kommt man nach Toblach. Und dort hat er die letzten Sommer seines Lebens verbracht. Dort hat er das Lied von der Erde geschrieben und die 9. Sinfonie. Beim Mahler liegt ja das Heiligste und Pathetischste und Höchste der Kunst neben dem gepfiffenen Lied auf der Gasse, neben dem Trivialsten. Und das ist schon ein Musikverständnis, das uns sehr mit ihm verbindet. Bei Mahler allerdings gibt es ja von ihm selber meistens so ganz großartige Instrumentierungen für Orchester von seinen Liedern. Und da war in gewisser Weise das umgekehrte Prinzip für uns wichtig, dass wir von diesem großen Orchesterpartituren eine Art Taschenversion herstellen müssen. Beim Schubert gibt es ja meistens nur diese Klavierstimmen, von denen wir ausgehen. Und das war eine faszinierende Erfahrung. In Heidelberg wunderbar, weil man natürlich Wunderhornlieder darunter streuen.
Um dem Genius Lotz hier auch noch Futter zu geben. Von rustikaler Raffinesse sei das, was Sie machen. Das vielleicht zum Schluss. Das finde ich eine wunderbare Formulierung, auch nachdem ich Sie gehört habe.
Rustikale Raffinesse klingt gut, ja.
Sind Sie damit einverstanden, mit rustikaler Raffinesse?
Also Zuschreibungen, solange sie nicht gehässig sind, sind sie ja schön. Und das ist doch was Schönes, ja. Rustikal, ja.
Ich finde allerdings, man muss dazu sagen, und das ist in Deutschland wirklich auffallend. In Österreich ist die Diskussion darüber, was Volksmusik ist, was ist volkstümliche Musik, was ist Volksmusik, das ist eine ganz wichtige Diskussion. Jetzt hier in Berlin gerade, aber sonst in Deutschland auch, wird häufig geschrieben, dass wir das Volkstümliche in der klassischen Musik suchen. Und das ist zum Beispiel völlig verkehrt, völlig verkehrte Zuschreibung. Mit dem Rustikalen, das geht ein bisschen in diese Richtung. Das Volkstümliche in der Musik ist bei uns in Österreich Schlagermusik, ist ein volkstümlicher Schlager. Und wir sind auch keine Volksmusikanten. Und wir spielen nicht Volksmusik. Wir haben Volksmusik-Instrumentarium dabei. Wir suchen mitunter, zum Beispiel bei Schubert, das volksmusikalische Idiom, was auch eine Inspirationsquelle für Schubert war oder für Mahler. Da wissen wir es ja. Diese volksmusikalische Seite legen wir zeitgenössisch frei, aber es ist nicht volkstümliche Musik, die wir machen.